Der Tag, an dem.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Der Tag, an dem, unserem Hamelner Geschichtspodcast. Ich bin Frank Henkel, Journalist von der Deister und Weser Zeitung und bei mir ist wie immer die Leiterin des Museums Hameln, Claudia Höflich. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Heute können wir uns eigentlich so ein kleines Gameshow-Element einbauen. Immer wenn einer von uns Waterloo Englisch ausspricht, bekommt er einen Punktabzug oder so.
Okay.
Es geht nämlich um Waterloo. So sagt man es richtig, ne?
Ganz genau. Oder Waterloo.
Ja?
Naja, also wenn man es so richtig, naja. Aber da müssen wir jetzt nicht auf die Details eingehen.
Okay.
Ich glaube, Waterloo reicht.
Denn es ist natürlich, es hat nichts mit ABBA zu tun zum Beispiel, sondern ist natürlich ein Dorf in Belgien, an dem an unserem Tag, an dem am 18. Juni 1815 ein Hamelner Napoleon besiegte. So könnte man es, glaube ich, ganz grob zusammenfassen. Allerdings hat er das natürlich nicht ganz alleine geschafft. Das ist, glaube ich, bekannt. Und genau genommen kämpften damals auch mehrere Männer aus Hameln in der Schlacht bei Waterloo. Dazu kommen wir nachher auch noch. Nicht nur ein Einzelner, aber über diesen Einzelnen wissen wir besonders viel, denn er hat seine Erinnerungen aufgeschrieben, Claudia.
Ganz genau. Es geht um Friedrich Georg Wilhelm Lindau. Der wird am 19. Januar 1787 in Hameln geboren, als Sohn eines Tuchwebers. Und der beginnt hier in Hameln erst eine Schuhmacherlehre, bricht die dann aber wegen schlechter Behandlung durch seinen Meister vorzeitig ab. Und dann schlägt er sich anscheinend in Hameln mit allerlei Gelegenheitsarbeiten durch. Und Friedrich ist, Unterlagen aus seiner späteren Zeit beim Militär zufolge, 1,75 Meter groß, blond und blauäugig. Und dieser Friedrich Lindau, der verlässt 1809 Hameln, um in England der King's German Legion beizutreten und gegen die Franzosen zu kämpfen. Er nimmt dann als einfacher Soldat an dieser Schlacht bei Waterloo teil unter Wellington und kehrt dann nach seiner Militärzeit wieder nach Hameln zurück und schreibt dann 3 Jahrzehnte nach Waterloo, genauer muss man sagen, diktiert 3 Jahrzehnte nach Waterloo seine Erinnerungen einem Lehrer und ein in Hameln, ja heute noch weithin bekannter Pastor, nämlich der Senior Schläger, der bewerkstelligt dann die Veröffentlichung seines Berichts. Genau, und daher wissen wir über Friedrich Lindau und Waterloo beziehungsweise die Teilnahme eines Hamelners in Waterloo ein bisschen mehr.
Und seine Biografie nicht selber zu schreiben, sondern zu diktieren, ist ja nicht ehrenrührig. Das hat Napoleon später dann ja ganz ähnlich gemacht.
Ja, aber Friedrich Lindau war tatsächlich wohl Analphabet. Also er konnte selber weder lesen noch schreiben. Deshalb hat er diktiert.
Wir haben also einen Bericht von Friedrich Lindaus Zeit bei der King's German Legion. Das ist ein Stichwort, um das wir uns jetzt kümmern werden. Denn wir haben diese zwei Dinge zu klären. Wer war oder was war die King's German Legion? Und wie kam unser Hamelner dorthin? Fangen wir erstmal mit Friedrichs Leben in Hameln an. Wie sah es hier Anfang des 19. Jahrhunderts aus?
Anfang des 19. Jahrhunderts war es wahrscheinlich in Hameln nicht so richtig schön. Der Bericht von Lindau, der beginnt ja im November 1806, genauer am 20. November. Und das ist der Tag, als der preußische Kommandant der Festung diese Festung kampflos den Franzosen übergibt. Hameln ist zu der Zeit aber insgesamt schon schwer gebeutelt und das hängt ja mit der ganzen instabilen politischen Lage in Europa insgesamt zusammen. Allein über diese ganzen Zustände könnte man schon eine ganze Sonderfolge machen. Ich versuche mal das ganz kurz zusammenzufassen. Frankreich und England waren im Krieg. England ist aber natürlich aufgrund seiner Lage als Insel schwer zu erreichen für die französischen Truppen. England und Hannover, das Kurfürstentum, sind über die Personalunion verbunden. Und Hannover ist natürlich für die Franzosen, für die französischen Truppen sehr viel besser zu erreichen. Und deshalb wird das Kurfürstentum Hannover über diese Personalunion dann eben zum Kriegsschauplatz. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und im Zuge dieses Kriegs von Frankreich gegen England wird die Festung Hameln dann nach der Kapitulation Hannovers 1803 an die Franzosen übergeben. Und dann beginnt eigentlich für Hameln wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit. Die Franzosen quartieren natürlich die Truppen hier ein. Es müssen immer neue Gelder aufgebracht werden hier in der Stadt und entrichtet werden. Frankreich steht ja aber weiter im Krieg mit mehreren Nationen. Und dann fangen die Franzosen an, Hameln und die Festung irgendwann belagerungsbereit zu machen. Ich glaube, so kann man das vielleicht am besten erklären. Und in diesem Zuge werden Gärten und Wälder und Felder und Äcker verwüstet und Wege unbefahrbar gemacht. Also alles, was vor den Toren der Stadt liegt, vor der Festung, vor der Stadtmauer quasi, wird dem Erdboden gleichgemacht. Später, 1805, wird dieses ganze Gebiet auch geflutet, um eben die Verteidigungsmöglichkeiten der Stadt zu erhöhen. Und alles, was davor liegt, wird eingeebnet, also vorher auch Betriebe, die davor sich angesiedelt hatten. Die Lebensmittel werden immer teurer, Hungersnöte drohen und zwischenzeitlich schließt Preußen dann mit Frankreich so eine Art Separatfrieden. Dann gehen Besitzungen von Frankreich an die Preußen, deshalb sind die dann auch zwischenzeitlich in der Festung und hier eben die Kommandanten, denn Preußen erhält das Kurfürstentum das Kurfürstentum Hannover und so wechselt eben auch die Besatzungsmacht dann immer mal wieder. 1806 kommen die Franzosen wieder und sind dann Besatzer. Im Frühjahr 1806 kommen die Preußen wieder und lösen die Franzosen als Besatzer ab. Das währt aber nicht lange, denn im November stehen die Franzosen schon wieder vor den Toren der Stadt und Preußen kapituliert. Und das ist eben diese Geschichte, diese legendäre, wo der Kommandant der Festung am 20. November 1806 diese Festung kampflos den Franzosen übergibt, das Gibraltar des Nordens, das aber nicht eingenommen wurde, sondern an mehreren Stellen kampflos übergeben. Und dann wird Hameln Teil des Königreichs Westfalen tatsächlich und das wird von Napoleons Bruder regiert. Also eine ganze Zeit total wechselnder politischer Verhältnisse für Hameln, aber ganz schwer wirtschaftlich, was auch die Lebensmittelversorgung angeht. Also den Hamelnern geht es wirklich zu der Zeit richtig schlecht.
Mhm. Und was wurde dann aus der Festung?
Ja, die Festung, von der ja heute leider nichts mehr zu sehen ist, die hat Napoleon komplett schleifen lassen. 1808 hatte Napoleon seinen Herrschaftsbereich so weit nach Osten ausgedehnt und will Festungen in diesem Gebiet eben nicht mehr dulden. Und im Wesergebiet gibt es noch mehrere Festungen, aber Hameln ist eine davon und die ist ihm anscheinend ein besonderer Dorn im Auge. Auf jeden Fall erlässt er im Januar 1808 dann ein entsprechendes Dekret über die komplette Zerstörung oder den Befehl letztlich, die Festung Hameln komplett zu zerstören. Dazu soll das Pulver auch verwendet werden, das in der Festung lagert. Und er schreibt in diesem Dekret, dass seine Absicht ist, dass kein Trümmerrest übrig bleibt, dass man zum Wiederaufbau einer Befestigung benutzen könnte und dass überhaupt nichts übrig bleibt, von dem man irgendwie für eine Wiederherstellung Nutzen ziehen könnte. Und dieser Befehl wird tatsächlich auch genau so umgesetzt. Innerhalb von einem halben Jahr wird diese komplette Festung, also wirklich bis auf die Grundmauern und darüber hinaus dem Erdboden gleichgemacht. Da sind tausende Arbeiter beschäftigt und das kostet auch eine ganze Menge. Also es ist in den Berichten die Rede von ungefähr 2 Millionen Francs, aber das war es ihm anscheinend wert, diese Festung komplett zu schleifen. Das ist der amtliche Bericht der Demolition, ist auch schön, wenn man das so liest. 2 Millionen Francs, ja.
Aber das ist dann die Erklärung, warum man von diesem riesigen Bauwerk heute so gar nichts mehr findet, außer Bildern. Und habt ihr nicht auch ein Modell im Museum?
Genau, aber die waren sehr, sehr gründlich. Also man muss wirklich auf solche historischen Akten und Modelle dann schauen, denn hier im Stadtbild ist ja bekanntlich überhaupt nichts erhalten.
Genau, aber es wurde schon sehr deutlich, das Leben der Hamelner mit den französischen Besatzern lief nicht reibungslos und friedlich ab. Davon erzählt uns nämlich auch Friedrich Lindau in seinem Bericht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Am anderen Sonntage ging ich abends mit einigen meiner Freunde auf den Tanzboden. Wir standen ganz bescheiden an der Tür und sahen zu. Aber auch das wollten die Franzosen nicht leiden. Schalten uns Peasants, was uns sehr verdross und was wir mit Hunsfott erwiderten. Da drangen sie mit Gewalt auf uns zu und brachten uns mit Prügeln aus der Haustür. Einige Franzosen verfolgten uns auf die Straße, wo es dunkel war. Hier gab es tüchtige Schläge und am anderen Morgen fand man auf dem Flecke die Leiche eines Franzosen. Solche Auftritte erlebte ich oft und so wenig ich es über mich vermochte, dabei zu fehlen, so verleideten sie mir doch den Aufenthalt in meiner Vaterstadt und machten die Sehnsucht nach England wieder in mir rege.
Wir fassen also zusammen, es lief nicht richtig gut für Friedrich Lindau in Hameln und er wollte nach England. Er hatte da schon eine ganz konkrete Möglichkeit im Blick, nämlich die King's German Legion. Was war das, Claudia?
Ja, da müssen wir auch nochmal ganz kurz zurück zum Kurfürstentum Hannover. Das kapitulierte ja 1803 vor den Franzosen. Und dann wurde ein Vertrag geschlossen, die Artlenburger Konvention. Und in diesem Vertrag, in dieser Konvention, da erklärte die kurhannoversche Armee ihre Selbstauflösung. Die Soldaten wurden entlassen und viele der aufgelösten Truppenverbände, die gehen dann nach England. Denn wir erinnern uns, die Personalunion zwischen England und Hannover hatte da natürlich für enge Verbindungen gesorgt. Und der König George III., der machte dann aus diesen Soldaten eine deutsche Legion. Die umfasste 1805 so ungefähr 18.000 deutsche Soldaten. Die waren ganz gut ausgestattet und kämpften dann als regulärer Teil der britischen Armee in den Koalitionskriegen gegen die Franzosen. Und in diese Truppe, also die King's German Legion, wie sie dann auch genannt wurde oder bezeichnet wurde, da wurden nur solche Bewerber zugelassen, die in Deutschland geboren sind bzw. waren oder Deutsch sprachen. Also das war die Voraussetzung, um da überhaupt beitreten zu können oder aufgenommen zu werden. Die Legion, die soll sehr gut ausgebildet gewesen sein und soll sich auch, wenn man den Berichten so trauen darf, durch so ein ganz bestimmtes Ethos und eine besondere Kameradschaft ausgezeichnet haben. In jedem Fall war für die vielen jungen Männer, die sich da zum Dienst bei der King's German Legion verpflichteten, die hatten so ein Selbstbild eines, ideologischen Kämpfers, also nicht eines bezahlten Söldners, sondern eines ideologischen Kämpfers gegen Napoleon und gegen die französische Vorherrschaft. Und das war ja auch wahrscheinlich das, was Friedrich Lindau da so fasziniert hat und warum er unbedingt zu dieser Truppe wollte.
Ja, und Friedrich Lindau setzte seine Pläne dann auch schon bald tatsächlich um.
Es war Martinstag des Jahres 1809, als ich eines Montagmorgens mein väterliches Haus verließ. Ich nahm nichts mit als das Zeug, das ich auf dem Leibe trug. Einen halben Gulden, ein Hemd, das ich sonntags vorher versteckt hatte und außerdem ein Stecken. Ich eilte unbemerkt zum Ostertore hinaus. Nur mein kleiner Bruder, der gehört hatte, dass ich nach England wollte, lief mir nach und bat mich fortwährend, zur Mutter zurückzukehren, die sich sehr grämen würde. Als er aber sah, dass seine Bemühungen fruchtlos blieben, verlangte er, ich solle ihn mitnehmen. Ich forderte ihn ernstlich auf, wieder umzukehren und trieb ihn endlich mit Schlägen zurück. Das war der Abschied von den Meinen.
Ja, Friedrich Lindau kam nun viel herum, ist in seinem Bericht zu lesen. Er war in England, in Portugal, in Spanien und er wächst einem, fand ich, als Leser aus heutiger Sicht vielleicht nicht unbedingt ans Herz, aber er hat auch ein wirklich, wirklich hartes Leben. Die Schrecken der damaligen Schlachten werden hier sehr ungeschönt beschrieben. Männer kommen grausam zu Tode, schreckliche Verletzungen werden beschrieben und so weiter. Vermutlich kann man sowas nur überleben, wenn man, ich sag mal, ein sehr robuster Charakter ist, der auch mal seinen Bruder verprügelt, wie wir eben noch gehört haben. Wie war denn dein Leseeindruck? Wie war denn dein Eindruck von Friedrich, Claudia? Was ist bei dir besonders hängen geblieben vielleicht?
Es ist schon ein spannender Bericht, denn also Augenzeugenberichte von einfachen Soldaten aus Kriegen vor dem 20. Jahrhundert sind ja wirklich selten. Für die King's Legion, für die King's German Legion ist das auch wirklich ein einzigartiger Bericht. Erhalten haben sich sonst fast nur Schilderungen von den Befehlshabern. Die haben dann eben das Hauptaugenmerk auf taktischen Entscheidungen und den Zusammenhängen einzelner Manöver oder Schlachten oder einer Belagerung oder so. Und Lindaus Erzählungen, die liefern so einen ganz wichtigen Blick in diese alltäglichen Erlebnisse in der Zeit der Koalitionskriege, also abseits von diesen weltpolitischen Strategien und Taktiken. Sein Blick ist aber wirklich sehr eng auf sich und sein direktes Umfeld gerichtet. Also man erfährt ja überhaupt nichts aus, ja, tatsächlich so Taktik und Strategie oder in welchem Krieg er sich eigentlich befindet. Es geht halt immer gegen die Franzosen. Und er versucht zu überleben. Und das wird in seinen Schilderungen ja mehr als deutlich. An manchen Stellen hatte ich so das Gefühl, seine Nacherzählung wirkt fast sogar ein bisschen seltsam lapidar und beiläufig bei dem Schlachtengetümmel. Also er beschreibt natürlich das, was du gerade auch schon gesagt hast, also gerade so die grausame Tode von Kameraden. Aber es ist so ein bisschen, es geht direkt weiter. Ne? Also er hält sich nicht lange in seinen Schilderungen damit auf, dann irgendwie zu trauern oder so oder drüber nachzudenken, sondern es geht direkt weiter. Ist ja, der Kamerad ist tot, ist traurig und es muss weitergehen. Und das fand ich schon spannend, denn an anderen Stellen, da sind ja auch nach 30 Jahren seine Erinnerungen noch sehr detailliert. Man hat aber nicht viel Blick oder er gewährt einem nicht viel Blick auf seine Gefühlswelt irgendwie. Ne? Also er gibt nicht alles preis und trotzdem hat man den Eindruck, diese Ereignisse haben ihn nach 30 Jahren auch immer noch so beschäftigt, dass er sich an solche Details erinnern kann, wie das Schlachtfeld ausgesehen hat, wo der Hügel war und wo die Senke und das... Ja, fand ich ganz, ganz spannend. Aber du möchtest was dazu sagen.
Das war sehr beeindruckend, was diese emotionale Unterkühlung angeht. Frage ich mich, ist das vielleicht einfach so bei Soldaten und bei Männern und Soldaten im 19. Jahrhundert? Ist da zu erwarten, dass die sagen, das war jetzt traumatisch für mich und da musste ich erstmal 2 Tage drüber wegkommen? Wahrscheinlich sagt man das nicht.
Nein, so hätte ich das auch nicht erwartet, aber in den Schilderungen und in den Feldpostbriefen dann aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, da hat man ja schon tiefe Trauer zum Beispiel über den Verlust der Kameraden. Also na klar, setzt sich da auch niemand oder hat sich da niemand hingesetzt und seine Traumata im Detail beschrieben und psychoanalytisch durchexerziert. Aber also auch Trauer vermisse ich da eigentlich. Da geht er so drüber weg. Ne? Also das wird dann direkt weitererzählt.
Ja, noch nicht mal in Floskeln, das stimmt.
Genau.
Also es wird auch nicht symbolisiert.
Das befremdet dann doch so ein bisschen, weil das ja eigentlich so zu diesem kameradschaftlichen Ethos dann doch auch gehört. Ne? Also dieses Veteranengedenken. Und
ja.
Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber ansonsten ist es natürlich ganz, ganz spannend. Also er schildert ja, was wir schon gesagt haben, sein Leben hier in Hameln. Das ist total interessant, ne? wenn man da dann liest, wie er zum Ostertor hinausgeht und so andere Punkte beschreibt der Stadt, die man eben heute noch nachvollziehen kann.
Bäckerstraße, Osterstraße. Also wirklich, man kann es auf dem heutigen Stadtplan nachvollziehen, wo er da gerade unterwegs ist. Das macht es natürlich als Einheimischer auch nochmal interessant.
Absolut. Und man kann auch nachvollziehen, warum er weg wollte und auch, warum er gegen die Franzosen kämpfen wollte. Also das, finde ich, wird da auch total deutlich. Seine Schilderungen sind ja tatsächlich bei Experten so ein bisschen umstritten. Das liegt vor allem ja daran, dass er sie erst 30 Jahre später niedergeschrieben hat. Und das liegt auch daran, dass er sie ja diktiert hat und wir nicht genau wissen, ob dieser Lehrer, der die Memoiren dann niedergeschrieben hat und dann auch der Herausgeber Schläger, ob die nicht da redaktionell noch mit Korrekturen eingegriffen haben. Also wir wissen nicht, wie oder ob es einen Unterschied gibt zwischen dem, was diktiert wurde und dem, was dann tatsächlich herausgegeben wurde. Aber auf der anderen Seite sind eben diese detaillierten Beschreibungen schon dann auch ein Beleg dafür, dass zumindest diese Erinnerungen authentisch sind. Vielleicht hat er sich nicht in jedem Fall dann richtig erinnert, Aber es gibt ja wohl wirklich Möglichkeit oder man kann wohl wirklich anhand seiner Schilderung da vor Ort noch das Kampfgeschehen, gerade was Waterloo angeht, rekonstruieren, weil er das so detailliert beschreibt. Und was in meinen Augen auch für die ja, Authentizität spricht, das ist eben, das sind so die Schilderungen von den, ja, auch von den Dingen, mit denen er sich vielleicht ein bisschen belasten könnte, ne? Oder was unter heutigen Gesichtspunkten eher als von der Truppe verübtes Verbrechen gelten würde. Also die Plünderung, die er schildert, wo er sagt, wir hatten halt keine großen Rationen, wir durften nicht plündern. Und trotzdem erfährt man ja immer wieder, dass er anscheinend sehr geschickt darin war, dieses Verbot zu umgehen oder hier und da was zu organisieren und wie dann da den Bauern die Keller ausgeräumt wurden, trotz strengen Verbots. Und also er stellt sich da jetzt nicht selber als großer Held dar. Ne? Das ist ja, das wäre ja auch verlockend gewesen, das zu tun.
Und um einen Sprung zum Ende des Buches fast schon zu machen, was aber auf jedem Buchtitel sofort als Stichwort steht, am Ende landet Friedrich Lindau in einer der berühmtesten Schlachten überhaupt, in der Schlacht von Waterloo. Bevor wir da gleich wieder ganz nah an ihn heranzoomen, werfen wir aber erstmal einen Blick aufs große Ganze. Waterloo, Claudia, worum ging es da? Wie kam es dazu? Was war da los?
Ich versuche es mal so kurz wie möglich zusammenzufassen, aber ein bisschen ausholen muss man doch, denn die Vorgeschichte beginnt mit den Napoleonischen Kriegen und die erschüttern Europa eigentlich seit 1792. Da ist also eigentlich ununterbrochen irgendwo Krieg, denn nach der Französischen Revolution hat Frankreich seine Macht schrittweise ausgeweitet und Napoleon schafft dann wirklich ein beispielloses Imperium, das weite Teile Europas militärisch oder politisch beherrscht. Es folgt Krieg auf Krieg und im Grunde, also es ist sehr verkürzt, aber im Grunde ist es alle gegen Frankreich oder besser gesagt Frankreich gegen alle, auch in wechselnder Besetzung und mit teils wechselnden Allianzen. Das dauert bis 1812 und dann erleidet Napoleon im Russlandfeldzug eine Niederlage und anschließend führen dann die Befreiungskriege zum allmählichen Zusammenbruch seiner Vorherrschaft. 1813 wird Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig entscheidend geschlagen. Und 1814 zieht dann die Koalition aus Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien in Paris ein und Napoleon muss abdanken. Der wird im Frühjahr 1814 also gezwungen abzudanken und er wird verbannt auf die kleine Mittelmeerinsel Elba. Und jetzt glauben eigentlich viele Zeitgenossen, jetzt ist Ruhe im Karton. Es brodelt aber unter der Oberfläche immer weiter. Es gibt dann 1815 den Wiener Kongress. Das ist ja so ein Begriff, der einem unter Umständen was sagt. Da sollten die Verhältnisse in Europa eigentlich wieder geordnet werden. Da sollte also diese Ruhe konsolidiert werden. Und politisch wie militärisch sollte Europa wieder stabilisiert werden. Und dann flieht Napoleon von Elba 1815 mit Unterstützung von Getreuen. Und die Nachricht von seiner Rückkehr löst tatsächlich in ganz Europa erstmal Fassungslosigkeit aus und man, ja, eigentlich auch so ein bisschen Panik, denn also damit hatte jetzt keiner gerechnet. Die Europäer haben wirklich gedacht, so, jetzt ist gut, jetzt ist Napoleon weg, sitzt auf Elba, kann nichts mehr machen, kann keinen Schaden mehr anrichten und dann kommt er wieder. Und der schafft es dann wirklich in Frankreich innerhalb von ganz wenigen Tagen so viele Unterstützung zu gewinnen, weil viele Soldaten immer noch an ja, der ruhmreichen Zeit hängen, die sie mit ihm und seinen siegreichen Schlachten da durchlebt haben. Die laufen also zu ihm über. Der restaurierte König muss ja abdanken, also der flieht aus Paris. Und dann reagieren aber die europäischen Mächte auch sofort und beschließen auf dem Wiener Kongress noch, dass Napoleon als Feind des Weltfriedens zu bekämpfen sei und organisieren dann eine Koalition mit dem Ziel, wirklich ihn endgültig auszuschalten. Die europäischen Mächte wollen dann eigentlich gerne eine einheitliche Streitmacht zusammenstellen, dazu brauchen sie aber Zeit. Und die Zeit versucht Napoleon ihn zu nehmen. Er versucht also diesem Zusammenschluss zuvorzukommen. Und ja, schwupps, schon sind wir in Waterloo.
Das waren wirklich super komprimierte Ereignisse damals. Also 1815, alles in dem Jahr von Elba bis Waterloo. Und unser Protagonist heute sozusagen, Friedrich Lindau, ist natürlich nicht der einzige Hamelner in der Schlacht von Waterloo, Claudia. Da waren noch mehr.
Das stimmt. Also da waren zum Beispiel auch Friedrichs Brüder, wobei wir nicht genau wissen, bei welchen Verbänden die beiden kämpfen. Also eventuell sind seine Brüder auch zur King's German Legion gegangen. Hast du das genauer rauslesen können? Also ich bin mir da nicht sicher.
Nicht ganz klar geworden. Er trifft sie, aber sie sind auch da. Ich vermute es, dass sie ihm gefolgt sind. Aber ja.
Sie könnten auch Teil des Landwehrbataillons gewesen sein, denn das Kurfürstentum Hannover, das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz, war ja eigentlich als Spielball der Großmächte da reingeraten in diese ganze Auseinandersetzung. Die hannoversche Armee war 1803 aufgelöst worden. Hannover ist dann in der Zwischenzeit preußisch und so weiter. Als dann aber Napoleon 1813 bei der Völkerschlacht besiegt wird, da zerfällt das Königreich Westfalen und Napoleons Reich, sage ich jetzt mal, in den Grenzen, die heute dann Deutschland sind. Und im Wiener Kongress wird daher dann Hannover auch wieder hergestellt und zwar als Königreich. Und da wird dann natürlich auch direkt sehr viel aufgewendet für dieses Königreich Hannover, dann auch eine Landesverteidigung wieder aufzubauen. Und deshalb wird im November 1813 eine Landwehrordnung erlassen und unverzüglich sollen 30 Landwehrbataillone aufgestellt werden, eins darunter auch in Hameln. Militärpflichtig sind dann alle männlichen Einwohner im Alter von 18 bis 30 Jahren. Und das Landwehrbataillon Hameln, das ist dann ab März 1815 unter Befehl von Wellington und nimmt auch an der Schlacht von Waterloo teil. Das heißt also, in Waterloo haben eine ganze Menge Hamelner sogar gekämpft.
Aber Friedrich Lindau hat nun mal Bericht erstattet im Nachhinein und wie es ihm in der Schlacht bei Waterloo ergangen ist, das hören wir jetzt mal.
In der Morgendämmerung weckte mich mein Hintermann, der Harz hieß und auch vom Harze gebürtig war und sagte, steh auf und gib mir etwas Wein, es wird heute ein heißer Tag werden und ich bleibe. Denn eben hat mir geträumt, ich hätte einen Schuss durch den Leib bekommen. Das tat gar nicht weh und ich schlief ganz zufrieden ein. Träume gelten nicht, war meine Antwort. Komm, da wird ein Verhack gemacht. Wir wollen helfen, dass wir warm werden, denn Wein ist nicht mehr da. Wir schoben einen halben Wagen auf die Straße, wo der Obstgarten an die Gebäude stieß. Andere brachten Leitern und Ackergerät. Auch drei vernagelte französische Kanonen wurden dahingeschoben. Erst gegen Mittag rollte der Kanonendonner der Franzosen zu uns hier rüber. Wir standen schussfertig hinter der Hecke und erwarteten den Feind. Nicht lange, so kam ein Schwarm feindlicher Plänkler. 1000 Büchsen knallten und ein jubelndes En avant erscholl. Hinter ihnen waren zwei Kolonnen feindlicher Linientruppen, die so eilig marschierten, dass wir zueinander sagten, die Franzosen haben es so eilig, als wenn sie heute noch in Brüssel essen wollten. Erst als der Feind dicht vor unserer Hecke war, gaben wir so mörderisches Feuer auf die gedrängten Haufen, dass die Erde sogleich mit einer Masse Verwundeter und Toter bedeckt war. Einen Augenblick machten die Franzosen Halt. Dann gaben sie Feuer, was uns sehr verderblich wurde. Mein Freund Harz stürzte mit einer Kugel durch den Leib an meiner Seite nieder. Auch Hauptmann Schaumann vom 2. Bataillon fiel. Mein Bruder nahm ihn auf den Rücken und trug ihn ins Gehöft, wo er ihn aber schon tot niederlegte. Wir wichen noch nicht aus unserer Stellung. Als aber die Kolonne rechts bis zum Scheunentore vorgerückt war und uns den Rücken nach dem Eingange in die Scheune abzuschneiden drohte, zogen wir uns langsam und dabei schießend zurück. Indessen war auch mein Major Bösewiel verwundet worden. Ich sah ihn auf der Erde liegen. Er richtete sich noch einmal empor, fiel dann auf sein Gesicht und verschied. Schon stand der Feind am Eingang der Scheune. Wir drängten ihn aber zurück und kamen freilich mit großen Verlusten hinein. Dann gaben wir ein so heftiges Feuer in der Scheune hinunter nach dem offenen Eingange, vor welchem die Franzosen dicht gedrängt standen, dass sie sich nicht hineinwagten. Vielleicht eine halbe Stunde haben wir hier gestanden. Dann ging ich, als der Andrang der Franzosen dann schwächer wurde, vor eine Schießscharte neben dem verschlossenen Tore, das nach der Heerstraße führte. Hier standen die Franzosen so dicht, dass ich häufig von einer Kugel 3 bis 4 Feinde stürzen sah.
Das war jetzt noch nicht mal eine besonders grausame Stelle des Berichts von Friedrich Lindau, was aber, denke ich, trotzdem deutlich geworden ist: Krieg war auch schon vor 210 Jahren die Hölle. Rund 50.000 Soldaten, die Zahlen variieren etwas, sollen in der Schlacht bei Waterloo verwundet worden sein oder gestorben sein. Weniger als über die Toten und über die einfachen Soldaten wurde in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten dann aber, wie das nun mal immer so ist, über Feldherren gesprochen. Zugespitzt in erster Linie auf natürlich Napoleon Bonaparte und den First Duke of Wellington, Arthur Wellesley, auf der anderen Seite, der führte die britischen Truppen an. Napoleon, das wissen wir alle, zog sich dann geschlagen zurück und wurde wenige Monate später im Oktober 1815, also immer noch in diesem Jahr, nach St. Helena ins Nirgendwo des Südatlantiks verbannt. Dort saß er dann noch 5,5 Jahre, bis er gestorben ist, und strickte an seiner eigenen Legende. Er diktierte seine Memoiren. Da haben wir wieder jemanden, der seine Erinnerungen diktiert, aber
aus anderen Gründen.
Aus anderen Gründen. Der Herzog von Wellington hingegen wurde als Held gefeiert und nutzte den Ruhm, um ein einflussreicher Politiker im House of Lords zu werden. Gleich nach dem Sieg bei Waterloo hatte sich Wellington übrigens daran gemacht, den Beitrag der Preußen unter Gebhard Leberecht von Blücher, der Name fiel, glaube ich, heute noch gar nicht, kleinzureden, was sich schon in der Bezeichnung der Schlacht widerspiegelt. Blücher wollte die Schlacht nämlich Belle Alliance nennen, was der Name des belgischen Gasthauses war, in dem sich Blücher und Wellington nach der Schlacht getroffen haben. Und ja, Belle Alliance heißt dann eben auch schönes Bündnis. Das passt ja auf eine Art, denn man hat ja gemeinsam Napoleon besiegt, aber Wellington wollte lieber von der Schlacht von Waterloo sprechen, denn wer braucht als großer Kriegsheld schon Verbündete? In dem Dorf Waterloo wurde zwar gar nicht gekämpft, aber dort hatte Wellington sein Hauptquartier und es war nun mal da in der Nähe. Es waren also noch eine Weile beide Bezeichnungen in Umlauf, findet man in alten Quellen auch noch, aber am Ende wurde es dann zur Schlacht von, jetzt darf ich es einmal falsch sagen, Waterloo, und nämlich zum großen englischen Sieg ohne schönes Bündnis. Was gibt's noch zu sagen, Claudia?
Naja, vielleicht zum Schluss noch einmal weg von diesen großen Linien und nochmal der Blick auf unseren Protagonisten gerichtet, denn Lindau, der wird 1815 da bei Waterloo bei der Verteidigung des Gutshofes La Haye Sainte, der strategisch in der Schlacht eine wichtige Bedeutung hat, da wird er schwer am Kopf verwundet. Sein Hauptmann schickt ihn auch zurück, aber Lindau missachtet diesen Befehl und bleibt dann trotz stark blutender Wunde auf seinem Posten. Nach mehr als 5 Stunden muss das Gehüft dann schließlich wegen fehlender Munition von Lindau und seinen Kameraden aufgegeben werden. Und Friedrich Lindau gerät dann auch kurz in Gefangenschaft und tatsächlich nur kurz, weil ein Deutscher in französischen Diensten ihm und seinen Kameraden zur Flucht verhilft. Von den insgesamt 400 Mann seines Bataillons sind allerdings am Ende des Tages nur noch 42 über. Die restlichen sind gefallen, verwundet oder auch vermisst. Also das auch das passiert bei einer Schlacht. Lindau wird dann zur Behandlung seiner Wunden nach Brüssel gebracht und nach 4 Wochen kehrt er zu seinem Bataillon zurück. Das liegt mittlerweile dann in Paris. Waterloo ist ja gewonnen und er trifft dann in Paris seine beiden Brüder wieder. Die hatten ihn schon für tot gehalten. Seine Kopfwunde verheilt allerdings anscheinend nur sehr langsam. Also er spricht weiter von starken Schmerzen und muss dann bald nach Waterloo um seinen Abschied bitten und kehrt dann im Oktober, als Napoleon nach St. Helena kam, da kehrt Friedrich Lindau nach Hameln zurück. Möchte sich hier als Schuster niederlassen und richtet dann auch ein Gesuch mit der Bitte um Aufnahme an das Schuhmacheramt. Und das Schuhmacheramt lehnt diesen Antrag erstmal ab, weil die sagen, hier sind sowieso schon so viele Schuhmacher und die wirtschaftliche Situation ist so schwierig, also wir können nicht noch wen aufnehmen. Und dann wendet sich Lindau tatsächlich an die Regierungskommission in Hannover und die erwirkt dann seine Aufnahme hier in das Schuhmacheramt. Seine Werkstatt scheint dann, naja, mehr schlecht als recht gelaufen zu sein. Das hört man ja auch so ein bisschen aus dem Vorwort von dem Senior Schläger raus, dass es Lindau wirtschaftlich nicht besonders gut geht, dass er viele Geldsorgen hat und dass er sich ohne die jährliche Veteranenpension eigentlich nicht halten kann, beziehungsweise seine Familie nicht durchbringen kann oder könnte. Denn er hat mindestens 9 Kinder und ist dann im Weiteren 2-mal verheiratet. Seine erste Frau, die stirbt 1827 im Kindbett nach einer Totgeburt und er ist eben wirklich auf diese Pension aus englischen Dienstzeiten angewiesen und er stirbt dann am 23. November 1870 im Alter von 83 Jahren in Hameln an einer Lungenentzündung. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz aufs Schlachtfeld Waterloo zurück für ja, einen militärisch heldenhaften Abschluss dieser ganzen Geschichte. Denn die Verteidigung des Gutshofes auf dem Schlachtfeld von Waterloo soll tatsächlich mitentscheidend zu Napoleons Niederlage beigetragen haben. Wellingtons Truppen, die standen nämlich zunächst quasi allein gegen die Franzosen da in der Schlacht. Das war ja auch Napoleons Kalkül gewesen. Er hatte ja das erklärte Ziel, eben die Allianz nacheinander zu schlagen quasi und wollte vermeiden, dass die sich vereinigen können. Dass also die Preußen rechtzeitig ankämen. Die Soldaten der King's German Legion, die haben diesen Hof, diesen Gutshof dann aber bis zuletzt gehalten und das trotz schwerer Verluste und die Landwehrbataillone, die stabilisierten zusätzlich dann auch noch die Linien und ohne diese hartnäckige Verteidigung, so heißt es, da wäre Wellingtons Armee unter Umständen schon vor der Ankunft von Blücher und den Preußen von Napoleon überwältigt worden. So aber trafen die Preußen dann rechtzeitig ein, konnten Napoleons Flanke angreifen und das führte dann schließlich zum Sieg der Koalition.
Ich hatte eingangs gesagt, ein Hamelner besiegte Napoleon und so ein bisschen stimmt's dann auch.
So ein ganz bisschen. Er war auf jeden Fall tatkräftig dabei.
Genau. Damit schließen wir dieses Kapitel aus dem 19. Jahrhundert und die Erinnerung von Friedrich Lindau und gucken nach vorne, was wir in der nächsten Folge von Der Tag an dem machen wollen. Und da geht es auf mein Lieblingsthemenfeld, nämlich Popmusik. Das hatten wir noch nie.
Das stimmt. Und es wäre mal interessant zu wissen. Also ich musste wirklich erst nochmal überlegen, 13. August 92. Ich wusste es auf Anhieb nicht. Aber was war da los?
Die Hamelner ahnen schon. Das war der Tag, an dem ein König in der Stadt war. Das klingt schon wieder gut für einen Geschichtspodcast. Und es war der King of Pop, Michael Jackson, spielte ein in Hameln unvergessenes Konzert im Weser-Bergland-Stadion. Und diese Kombination aus Michael Jackson, Superstar seiner Zeit und Hameln, das sorgt immer noch für so ein bisschen Reibung. Also egal wo am Tisch man es irgendwie auf dieses Konzert bringt, thematisch sagt irgendjemand, das war der doch gar nicht wirklich.
Ja, stimmt, das hört man immer noch. Ja.
Genau, aber genau solche Fragen werden wir abräumen beim nächsten Mal. Wir werden das mal richtig recherchieren und der Sache auf den Grund gehen und davon erzählen und ein bisschen in Erinnerung schwelgen vielleicht auch.
Also ich war leider nicht da, von daher kann ich nur bedingt in Erinnerung
schwelgen. Ich bin später nach Hameln gekommen und kenne aber Leute, die da waren und ich werde mich da mal unterhalten und ich werde in die Archive steigen. Wir werden keine offenen Fragen lassen.
Alles klar. Ja, ich werde direkt auch mal meinen Mann fragen. Der war auch da. Mal gucken, an was der sich noch erinnert.
Na siehste. Aus der heutigen Folge können wir aber nicht raus ohne ein Dankeschön, nämlich an Thomas Krause, der uns den Friedrich Lindau gegeben hat, der uns die Texte so wunderbar eingelesen hat. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Und an euch richten wir noch die Bitte, die wir immer an euch richten: Abonniert uns auf allen Kanälen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.